der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast und einem sehr besonderen und sehr wichtigen Thema. Es geht um nichts anderes als die Zukunft, Zukunftssicherung und neue Geschäftsmodelle. Herzlich willkommen, Henrike Lustig von Bridgemaker. Moin, Henrike.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ich habe immer noch Schwierigkeiten, deinen Nachnamen auszusprechen. Lustig, oder Henrike, wie ich sagen darf. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Du bist nicht nur ein besonderer Mensch und sehr, sehr kompetent gerade in einem Thema, was praktisch Transformation im Kern hat, sondern auch dein eigenes Geschäftsmodell ist schon besonders. Das ist sozusagen ein Meta-Geschäftsmodell. Magst du mit dir anfangen oder mit Bridgemaker anfangen?
Ich verknüpfe das mal ein bisschen. Ich bin Gründerin und Geschäftsführerin von Bridgemaker. Ich mache das jetzt seit 10 Jahren. Und wirklich mit einer Leidenschaft, weil es mir eine Herzensangelegenheit ist. Genau das, was du gerade gesagt hast. Also traditionelle Firmen, primär in der Dachregion dabei zu unterstützen, über ihre Zukunft nachzudenken. Mhm. Neue Umsatzerlöse zu generieren und auch damit ihr ganzes Geschäftsmodell aufs nächste Level zu bringen. Und da unterstützen wir.
Und unterstützt, das ist ja praktisch ein besonderes Geschäftsmodell. Ihr seid jetzt nicht so klassische Berater, die kommen, also Kunde hat ein Problem und ihr problematisiert und bringt die Lösung, sondern es sieht doch mal, wie sieht euer Geschäftsmodell selbst aus und für wen arbeitet ihr eigentlich?
Ich fange mal mit dem zweiten an. Wir sind ganz klassisch, weil ich viel Nachfolgeregelungen in Familienunternehmen gemacht habe. Insofern ist einer unserer großen Kundenstämme der wirklich traditionelle deutsche Mittelstand, viele Familienunternehmen in dem Zusammenhang. Dann ist viel davon auch Private Equity owned, aber es hat eine ähnliche Grundstruktur wie diese Mittelstandsfirmen. Und dann ist noch ein Teil, dass wir für größere Corporates arbeiten.
Okay. Und was ist praktisch die initiale Zündung, damit ihr zusammenfindet? Also warum kommen diese Unternehmen zu euch?
Ich glaube, das Thema ist, wie können wir uns weiter diversifizieren? Wir sind damals mal gestartet als wirklich klassischer Venture-Builder. Das war so ungefähr vor 10 Jahren, wo dieses ganze Thema Venture-Building, Corporate-Company-Building eigentlich groß wurde. Was bedeutet, ich baue eine externe Entity auf der grünen Wiese auf, die sich wirklich weit weg vom Kern um Themen kümmert. Mhm. Und heute sind wir da deutlich näher ans Kerngeschäft gerutscht. Dann geht es wirklich um Produkt- und Service-Erweiterung. Es geht um Diversifikation. Und eigentlich geht es für uns immer darum zu gucken, was ist der Unfair Advantage, heißt das bei uns? Also gibt es eine Technologie, ein Kernprodukt und so weiter, auf dem wir aufsetzen können, was wirklich einen USP hat? Mhm. Und wie können wir den eventuell in andere Märkte übertragen? Wie können wir auch internationalisieren? Wie können wir beispielsweise auch Hardware durch Softwarekomponenten kombinieren, damit wir einfach länger in der Wertschöpfungskette drin sind? Und jetzt ist natürlich seit mehreren Jahren noch, da haben wir unsere eigene KI-Transformationsreise gestartet, kann ich gerne nachher auch noch mal ein bisschen was zu erzählen, was wir da vor allen Dingen gelernt haben und auch falsch gemacht haben. Aber es ist vor allen Dingen das Thema KI natürlich dazu gekommen. Also wie kann ich mich heute als Unternehmen durch diese Technologie hebeln? Mhm. Wie kann ich effizienter werden? Wie kann ich bessere Produkte anbieten, um einfach auch wieder Zeit freizusetzen?
Super spannend. Wir werden heute einen Schwerpunkt setzen auf so dieses Thema Go-to-Market, Vertriebs, Weiterentwicklung, die Transformation, die ja nicht nur durch Digitalisierung, sondern du hast es gerade gesagt, durch KI nochmal einen ganz anderen Boost gekriegt hat. Ich würde gerne nochmal einen halben Schritt zurückgehen, um nochmal zu verstehen, warum das ist ja nicht nur bei euch so, sondern das ist ja so, wie ich es im Markt wahrnehme, eine breitere Tendenz, warum dieses klassische Venture-Building sich, also aus meiner Sicht, nicht mehr so richtig durchgesetzt hat. Ich hätte jetzt eine Hypothese, aber schießt du mal los. Warum ist dieses Ursprungskonzept, womit ja auch viele der großen Strategieberater, es gibt da ein paar, also die Grünen sind da sehr prominent rausgegangen, warum sich diese Art von Konzept nicht wirklich, also für mich nicht erkennbar durchgesetzt hat?
Ich glaube, es gibt zwei Gründe. Das eine ist, dass zur Corona-Zeit war das noch anders, aber dann mit Start des Ukraine-Kriegs sich einfach die Risikobereitschaft verändert hat und damit auch die Budgets für solche Projekte bei den Firmen einfach geringer geworden sind. Es ist viel näher ans Kerngeschäft gerutscht, viel mehr Themen, die sozusagen nicht mehr die großen Budgets erfordern und die auch nicht so risikoreich sind, wenn es ums Thema Neugeschäft geht. Also das ist so der eine Bereich. Und der andere Bereich ist aber einfach auch vom Konzeptionellen her, dass da einfach auch Welten aufeinander geprallt haben. Also vor allen Dingen gar nicht mehr so die Produktwelten oder die technischen Welten, aber vor allen Dingen die kulturellen Welten. Die hängen mit Geschwindigkeit zusammen, mit Entscheidungsfindungen. Das war aus meiner Sicht.
Ja, wir beide, glaube ich, kennen die Beispiele. Das war doch aber auch praktisch auch der Grund, warum diese Initiativen überhaupt am Anfang gestartet sind. Also weil dir allen bewusst war, dass diese erste These war ja, es gibt zwei Welten. Es gibt die langsame, ich überspitze jetzt, ne? Es gibt die langsame Corporate-Welt, die sehr stark so in der Bestandssicherung verhält. Und es gibt die Challenger.
RNG getrieben, ne? Also auch die Produktentwicklung war ja eine ganz andere Form.
Total. Also es gibt ganz viele und kulturell so im Grunde jeder, der Innovators Dilemma mal gelesen hat, der kennt diese Zyklen, die sondern es ist halt deutlich sicherer aus einer Corporate-Perspektive und aus einer individuellen Perspektive in einem Corporate den Bestand zu sichern, als selbst Challenger zu werden. Ein eigenes profitables Geschäftsmodell herauszufordern ist ja sehr schwer. Okay, wir gründen ein Beiboot mit Beratern, die eh viel schlauer und schneller sind vermeintlich und senden ein paar Leute hin, die das mit begleiten. Und dann war ja auch die Hypothese, dass man es danach irgendwie dann wieder reinrollt, oder? Also bei den meisten Corporate Venture Builder war es ja nicht so, dass es für immer eine Two-Track-Entwicklung gibt, sondern war es nicht auch mal so eine Hypothese, dass man das praktisch dann irgendwie integrieren kann, das Beiboot?
Das Schnelle? Ich glaube, das ist der eine Punkt, das war auch aus meiner Sicht ein kritischer Faktor, warum vieles nicht funktioniert hat, weil von Anfang an nicht klar war, was passiert damit. Und aus meiner Sicht muss man am Anfang schon eine Hypothese dafür generieren, will ich das wieder reinrollen oder ist das was, was ich eventuell auch extern dann weiter vorantreiben kann, dass ich dann über den Cap-Table so strukturiere, dass ich auch externe Investoren beispielsweise damit reinnehme. Und du hast eben gesagt, dieses Thema Berater, ich glaube, das braucht vor allen Dingen, und so haben wir uns auch immer positioniert, das braucht Co-Founder. Ne? Wir sind dann ja interimmäßig reingegangen, haben das ganze Risiko mit übernommen. Unser Vergütungsmodell war ja auch nicht, dass wir irgendwie Tagessätze abrechnen, sondern dass wir im Prinzip am Erfolg beteiligt sind. Damals halt in Form von Equity an den Ventures und heute ist es immer noch so, dass wir eine Art erfolgsabhängige Meilensteinlogik an unsere Projekte binden.
Das auch damals war das Konkurrenzprogramm, was teilweise auch zeitgleich gefahren wurde, auch über M&A-Aktivitäten sich so eine Art Frischzellenkur einzuverleiben. Siehst du das heute immer noch?
Ja. Definitiv. Ich sehe sogar den Trend, dass das wieder mehr passiert, dass man guckt, was ich auch total befürworte, ich muss nicht alles vom Scratch aufbauen, sondern eigentlich zu gucken, okay, das ist meine Vision, da will ich hin, das ist mein Nordstern und dann im Markt auch zu gucken, gibt es beispielsweise kleinere M&A-Targets, die ich dafür entweder, mein Vorschlag ist immer, erstmal über eine Kooperation zu gehen und zu gucken, ob es wirklich passt.
Das kulturelle Fitting dann auch.
Absolut.
Das geht ja auch für beide
bevor
Seiten.
Ich, ne? Total, bevor ich da das Geld ausgebe und dann die Gründer irgendwie verschwinden oder so. Also wirklich zu gucken, wie kann ich Innovation eigentlich über Kooperation mehr erstmal reinholen und dann aber auch zu sagen, wenn es wirklich passt und das machen wir auch immer, dass wir überlegen, okay, ist das eine Make- oder eine Buy-Entscheidung? Gibt es am Markt schon was Bestehendes und können wir mit denen Kontakt aufnehmen und dann halt diesen M&A-Pfad zu gehen oder ist es was, was wir einfach selber aufbauen müssen?
Okay, super spannend. Ja, gerade auch so diese Sachen mit, also das eine ist ja ein Corporate Chase, ich hier immer so vor, dass praktisch, wenn er M&A macht, dass also welche Blaupause übernommen wird. Ich finde aber auch gerade für die Gründer ist wahnsinnig wichtig, echte Erfahrung mit dem potenziellen Mehrheitsgesellschafter, meistens sind es ja dann solche Konstellationen, zu machen, um sich dann auch wirklich vorstellen zu können, ob man da auch länger als die Earnout-Frist dann wirklich dabei bleiben möchte.
Und ich glaube, das hat sich aber gedreht mit diesem Mehrheitsgesellschafter. Wir haben viele Projekte jetzt, die Founder First sind. Also was einfach bedeutet, nur so kriegen wir wirklich die erfahrenen Gründer, dass die im Cap-Table auch teilweise eine signifikante Mehrheit mit entsprechenden Gestaltungsfreiräumen einfach haben. Und was wir jetzt mehr und mehr sehen, ist, dass es gar nicht mehr dieses Single-Thema Produktentwicklung oder Venture Building gibt, sondern eigentlich so eine Art Venture Studio sich durchgesetzt hat. Wir machen es in verschiedenen Bereichen, unter anderem jetzt auch für den Defense- und Resilience-Bereich. Was heißt, dass wir eigentlich Multi-Investoren haben, die aber ein gemeinsames Thema haben. Und das ist wie so ein bisschen wie so eine ausgelagerte Innovationsschmiede, wo ich aber dann nicht in der Mehrheit bin, nicht in der Hauptverantwortung, nicht immer der alleinige Investor bin in so einem Bereich.
Ja, also super spannend, weil das genau das, was du gerade sagst, ob man wirklich noch eine ernsthafte Einflussmöglichkeit hat auf die strategischen und teilweise auch operativen Geschicke einer Organisation, ist ja für jeden Gründer das ganz zentrale Maß, ob er sich wirksam da noch einbringen kann oder einfach nur noch das Geld mitnimmt.
Ja. Und da ist es einfach so, dass wir da einen Pool haben von Gründern, die sich das vorstellen können, aber genau zu diesen Konditionen, also wir wirklich diese Art Betreibermodell inklusive Governance stellen. Und dann es einfach darum geht, viele Firmen, die auch sagen, hey, ich kann das gerade selber nicht verproben. Bei uns geht es ja ganz viel aus der Kundenbrille zu gucken, Produkte, Services schnell zu verproben, teilweise bevor sie überhaupt existieren. Mhm. Und dann aber sagen, ich kipp das in dieses Venture Studio oder in dieses System, kann dann die Geschwindigkeit mithalten, muss es aber nicht in meinen eigenen Leuten oder mit meinen eigenen Leuten jetzt direkt so durchsetzen.
Das finde ich super spannend und das wird ja jetzt auch Kern unseres Gespräches sein. Wie macht man eigentlich in einer Welt, die von Innovationen geprägt ist, wo sich neue Geschäftsmodellmöglichkeiten auftun, aber wo auch bestehende Geschäftsmodelle angegriffen werden können durch neue Innovationen und neue Geschäftsmodelle, wie man sich da wirklich aufstellt und wie man auch neue Methoden einsetzen kann, um das, wie du gerade schon sagst, schnell zu verproben. Also im Grunde geht es ja hier um GTM, also Go-to-Market-Strategien und auch das Zusammenarbeiten von Marketing, Vertrieb. Und ich weiß, wir werden auch gleich über die dritte Komponente, nämlich Produkt, sprechen, was ja heute in jeder modernen GTM-Strategie auch eine Säule ist.
Werbung.
Ich finde, eine der spannendsten Fragen im Marketing ist eigentlich, wie messe ich den Einfluss von Brandmarketing wirklich sinnvoll? Denn klar ist, Brandmarketing hat einen Einfluss, aber wie viel genau, zu welchen Kosten? Wir sehen Klicks, wir sehen Conversions, wir sehen den ROAS, die Kundenakquisitionskosten. Aber gerade Upper Funnel Maßnahmen, also alles, was Brandaufbau, Awareness treibt, im Video, Social oder bei Prime Video zum Beispiel, da wird das wirklich schwierig nachzuvollziehen, wie stark das eigentlich später auf den Umsatz einzahlt. Und dadurch entsteht häufig eine künstliche Trennung zwischen Brand und Lower Funnel Marketing oder Performance Marketing. Dabei gehört es ja eigentlich zusammen. Denn klar ist, ohne zusätzliche Nachfrage gibt es im Lower Funnel nichts zu konvertieren. Im Connected Commerce Guide von FrontRow gibt es dazu ein ziemlich spannendes Kapitel. Da geht es darum, wie der Upper Funnel und der Lower Funnel besser miteinander verbunden werden können und wie man es viel besser messen kann. Als Marke zum Beispiel kann man dort viel besser nachvollziehen, welchen Beitrag Brandmarketing wirklich zum Wachstum beiträgt. Da ist ein schönes Fallbeispiel von Sennheiser drin. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Sennheiser, ganz feine Marke, super Produkte. Themen wie Full-Funnel-Advertising, Multi-Touch-Attribution und auch die Amazon Marketing Cloud werden dort ziemlich praxisnah erklärt, also im Connected Commerce Guide. Und es wird wirklich deutlich, warum isolierte Kanal-KPIs oft nicht mehr ausreichen, um modernes Marketing wirklich richtig effizient zu steuern. Den Connected Commerce Guide findet ihr unter connected-commerce.com und natürlich packen wir wieder den Link in die Shownotes. Jetzt viel Spaß mit der Folge.
Ende der Werbung.
Lass uns ruhig über Beispiele sprechen, wenn du möchtest. Oder kannst du auch erstmal noch praktisch Branchen nennen, wo gerade diese Marktzugangs- also diese Erschließungsstrategien und Topline-Themen eine große Rolle spielen. Gibt es da irgendwelche, du hast vorhin so auch den Resilience, also das ist ja ein schöneres Wort für Verteidigungstechnologien genannt. Was sind denn so Märkte, die sich momentan am schnellsten bewegen? Gibt es da ein Muster?
Würde ich nicht sagen. Ich glaube, jeder muss individuell bei sich immer anfangen. Und wir versuchen einfach überall zu pushen. Und gerne immer mit dieser Ausgangsfrage, wenn ich der Kunde wäre oder wenn ich meine Firma heute nochmal gründen würde, wie müsste sie eigentlich aussehen? Super. Also wirklich zu gucken, state of the art, meinetwegen 5 Jahre nach vorne gespult und dann zu simulieren. Wirklich auch so, gibt's ja heute auch mit KI super gut, was wir auch machen, so Strategic Wargaming. Einfach mal zu gucken, in welche Richtung kann's weitergehen. Und wenn ich dann dieses Ziel habe oder diesen Nordstern, wo will ich eigentlich hin? Dann zu überlegen, was will mein Kunde dabei? Wie sieht meine Kundensegmentierung aus? Wie sieht eigentlich mein Markt aus? Welche Zugänge habe ich heute? Welche brauche ich irgendwie perspektivisch? Und dann einfach zu gucken, das runterzubrechen, rückwärtsgewandt. Und dann zu gucken, okay, wo stehe ich heute und wie komme ich dann da eigentlich hin?
Super. Hast du ein Beispiel für mich? Also irgendwie vielleicht hast du irgendwie einen Kundencase oder irgendwie eine Situation, wo man sich das einfach nochmal vergegenwärtigen kann, was das für Situationen sind?
Ich glaube, ein ganz spannendes Beispiel ist, wenn es jetzt wirklich um dieses Go-to-Market geht und um diese Verprobungsthematik geht, wie kann ich in diesem ganzen Vertesten schneller werden? Und da haben wir für einen großen Sporthersteller oder
großes deutsches Sportartikelunternehmen aus Süddeutschland.
Haben wir gearbeitet und klassisch ist es so gewesen, dass die so Steckbriefe über Persona haben. Also wer kauft denn unsere Produkte und wer kauft unsere Produktkategorien? Die werden dann ergänzt mit Marktforschungsdaten, die dann aber meistens, wenn man die verwendet, schon 2, 3 Wochen, 3, 4 Monate alt sind. So wurde das Ganze bisher gemacht. Und dann wurde direkt mit denen, und zwar in Real Persona, wurde mit denen gesprochen und wurden die neuen Produkte vorgestellt und dann geguckt, was ist das Feedback. Durch diese ganze Technologie-Boost und diese KI-Optionen, die wir jetzt haben, sind wir hingegangen und haben gesagt, wir bauen quasi eine virtuelle Persona oder auch synthetische Persona, wie das heißt. Das heißt, wir haben erstmal die ganzen Daten genommen, die da vorliegen, in PDF-Formaten beispielsweise, haben die alle erstmal in ein System gekippt, haben die harmonisiert. Haben das dann mit Live-Daten, keine Ahnung, beispielsweise da ist eine 40-jährige Mama, wir wissen, die hat irgendwie 2 Kinder und wir können uns live deren Bewegungsprofil beispielsweise im Netz angucken. Was liest die gerade, welche Blogs guckt die, welche Influencer guckt die sich an und haben damit im Prinzip diese ganze Persona-Thematik noch angereichert durch diese Realtime-Daten in dem Zusammenhang. Das Ganze in ein System gegossen, ein System gebaut und dann im Prinzip die Möglichkeit gegeben, dass ich beispielsweise per Chat-Funktion einfach die Produkte verproben kann. Also ich kann quasi mit diesen virtuellen Personas dann in den Austausch gehen, denen Produkte zeigen, Features ergänzen und im Dialog quasi das Produkt dann verbessern und so anpassen, wie es quasi dann die Persona haben will. Und das ist einfach Wahnsinn, was wir damit für Kosten zum einen senken konnten, aber auch wie schnell wir einfach dann in der Verprobung von neuen Produkten waren.
Ich überlege gerade, super spannend, was das Vorgängermodell dazu gewesen sein könnte. Das waren vermutlich dann Panels, ne? Oder Befragungen, also
auch Auszüge. Auch wirklich Telefonate. Also wir haben mit unseren Mitarbeitern teilweise, weil wir ja dann auch diese Verprobung übernommen haben, die Validierung mit Bridgemaker, haben wir teilweise zig Telefonate geführt, wo wir Themen adressiert haben, wo wir auch Kampagnen natürlich ausgespielt haben dann, ne? Oder dieses ganze Influencer-Marketing ja auch, wo dann wirklich die Influencer in Realtime Kampagnen auf ihren Kanälen geschaltet haben, geguckt haben, findet ihr das cool, findet ihr das nicht cool, welche Hose findet ihr besser oder welchen Schuh? Und das ist dann einfach durch diesen virtuellen Abgleich in der Varietät wahnsinnig erhöht worden und aber auch viel schneller.
Und kann man Abgleiche machen, inwiefern das Modell dann, wenn es in die Realität überführt wird, wie groß die Fehlermarge ist?
Also es hat bei uns halt das jetzt wahnsinnig gut funktioniert in dem ganzen Thema und in dem ganzen Modell, weil einfach die Interaktionspunkte so hoch waren mit den virtuellen Kunden, sodass ich sehr treffsicher war, was ich haben will.
Ja, okay.
Ich glaube, die Krux liegt dann darin zu gucken, in welcher Varietät will ich produzieren. Wenn ich weiß, was kommt an, in welcher Varietät und wie individualisiert, Stichwort auch so Hyperpersonalisierung, will ich dann eigentlich reingehen und was kann ich mir da heute leisten?
Macht das die Zyklen schneller? Also gerade Modezyklen oder Konsumentengeschmack ist ja nicht nur in der Hand von einem Marktteilnehmer, sondern von ganz, ganz vielen. Ich überlege nur, wenn jetzt alle diese Verfahren das ist erstmal ein super schlaues Verfahren. Und ich glaube, wie du schon gesagt hast, diese Fragestellung, wie würden wir heute unsere Organisation bauen mit den Rahmenbedingungen, die wir heute haben, dann würde man vermutlich zu diesen sehr, sehr, ich sage jetzt mal, agilen Konzepten jetzt kommen. Anders, die meisten der Vorgängersysteme sind ja mehr auf so eine Retail- und Wholesale-Organisation eingestellt gewesen. Dann habe ich Kampagne gemacht, also ich vereinfache jetzt grob. Wenn aber alle Marktteilnehmer oder viele Marktteilnehmer sich solcher Verfahren bedienen, dann überlege ich gerade, ob das sich das nicht vielleicht alles ausgleicht und oder ob das dazu führt, dass die Produktlebenszyklen noch schneller werden und die Absatzzahlen pro Produkt kleiner werden. Mhm. Ist das eine zu verkopfte Hypothese oder könnte da was dran sein?
Erstmal würde ich sagen, Go-to-Market ist kein Launch, der einmal passiert, sondern eigentlich ist Go-to-Market für mich mittlerweile ist ein lernendes System. Das heißt, ich gewinne heute, wenn ich einfach schnell und adaptiv reagieren kann. Und wenn ich wirklich, und da sehe ich, dass das bei vielen einfach noch nicht passiert, dass ich wirklich bereit bin, das Kundenfeedback, was ich einhole, auch wirklich dann umzusetzen und damit einfach bessere Produkte anzubieten. So, da haben wir auf jeden Fall noch Nachholbedarf.
Hast du recht.
Oft ist es so, wir haben ein Erkenntnisthema, aber wir setzen es trotzdem nicht um.
Du hast total recht. Und mein konstruierter Vorbehalt, das Problem muss ich erstmal kriegen.
Da wollte ich gerade hin. Ne? Also so, das ist in der Tat, also die Hypothese würde ich schon auch unterstreichen, dass das vor allen Dingen mein Argument, was ihr gerade gesagt habt, was ich sehe, wenn ich wirklich customized anbieten will, wie kann ich, wenn ich sozusagen in einem ähnlichen Budgetrahmen bleibe, wie kann ich diese Customisierung quasi finanzieren? Das ist definitiv ein Thema. Mhm. Aber aus meiner Sicht sind wir noch viel früher, dass wir es jetzt wissen und trotzdem nicht konsequent umsetzen.
Okay, ja, das verstehe ich. Ist das ein allgemeines Problem in unserem Land oder von Incumbents, also Marktanteilsführenden, dass sie eigentlich zu langsam, zu spät sich auf die Kundenbedürfnisse anpassen?
Ja, aus meiner Sicht ganz klar, ja.
Warum ist das so?
Der erste Aspekt, der mir dazu einfällt, ist einfach, das eine ist ja, wir haben jetzt eine technologische Transformation. Ne?
Ja.
Durch KI ist einfach wahnsinnig viel möglich. Viele verstehen, glaube ich, noch gar nicht, was Technologie für ein wahnsinniges Asset sein kann und wie viel Zeit es mir auch freiräumen kann, wenn ich beispielsweise mich systemisch unterstützen lasse, wie viel Zeit für wirkliche Kundenbeziehung, empathische Gespräche, wirkliches Zuhören. Ich muss ja auch meinem Kunden irgendwo synthetische Persona ist eins, aber ich muss ja auch erstmal gucken, in welche Richtung will ich da rein. Das heißt, ich muss irgendwie zuhören, ich muss das Feedback transportieren. Mhm. Das heißt, das eine ist so die technologische Transformation, aber ich glaube, der größte Erfolgsfaktor ist, wenn wir es schaffen, auch die emotionale Transformation. Das heißt, die kulturelle an der Stelle mitzunehmen. Und da haben wir einfach, und das sehe ich in vielen mittelständisch geführten Unternehmen, die schon mit der Digitalisierung gekämpft haben, jetzt das ganze Thema auch Jobsicherheit, was passiert eigentlich mit mir, wie schnell kann ich es auch schaffen, das anzuwenden. Das Ganze ist ja nur so gut, wie ich es auch anwenden kann und wie es dann wirklich in der Breite fürs Unternehmen nutzbar machen kann. Und da sehe ich auf jeden Fall ein Thema, wo teilweise noch Berührungsängste sind, aber vor allen Dingen auch wieder dieses Thema Umsetzbarkeit, also Anwendungsfreundlichkeit und das im Prinzip auch reinzubringen in die Unternehmen und dann durch Gamification zu unterstützen. Da haben wir zum Beispiel KPIs, wenn wir das implementieren, wie oft ist die Nutzungsrate? Mhm. Und daran lassen wir uns dann messen an solchen Themen.
Ich finde den Begriff der emotionalen Transformation oder emotionale Transformationsbereitschaft ist es ja vermutlich, finde ich super spannend. Was sind die Treiber? Also Gamification heißt ins Arbeiten kommen, ohne dass es sich wie Arbeiten anfühlt. So übersicht das mal. Was gibt's? Welche Gegenspieler hast du denn da eigentlich? Also ich erlebe oft Angst, also Angst vor der Veränderung, Angst vor unbekanntem Territorium. Aber was in deiner Arbeit, was begegnen dir für Gegenspieler? Gerade im Hinsicht auf die emotionale Transformation.
Ich glaube, häufig ist es dieses, auch ein gewisses Charme, das wirklich anzuwenden und dass zu wenig das Ganze in Einzelschritte runtergebrochen wird. Dass zu wenig Zeit vielleicht auch dafür freigesetzt wird. Und dass es als zu große Hürde quasi betrachtet wird. Aber es ist es heute aus meiner Sicht gar nicht mehr. Ne? Die kleinen Schritte, und da muss man als Unternehmen aber auch sicherstellen, hat man Schulungen, wie geht das mit den Einlog-Prozessen, wie ist das auch mit der ganzen Datenstruktur und Datensicherheit natürlich. Aber diese Themen müssen im Hintergrund passieren und dann muss ich ehrlicherweise es auch einfordern. Ne? Fördern und fordern, es auch einfordern und zu sagen, wir sind beispielsweise, wir haben ja vor 4 Jahren bei Bridgemaker schon gesagt, wir sind eine KI-First-Organisation. Mhm. Das heißt, es gab gar keinen Weg daran vorbei. Und wir haben vor 4 Jahren, habe ich schon unser eigenes System gebaut. Das ist ja immer die Frage bei KI, Make or Buy. Mhm. Wir haben uns damals für den Make-Weg entschieden, aber weil es Buy einfach in der Form noch gar nicht gab oder nicht so zugänglich gab. Mhm. Da haben wir natürlich wahnsinnig viel Geld versenkt in dem Zusammenhang, weil wir vieles einfach selber gebaut haben. Aber es war damals der Weg für uns zu lernen. Mhm. Und bei mir aus der Partnerorganisation, wir haben es lange diskutiert, ne, weil wir auch gesagt haben, wir kannibalisieren uns ja auch in gewisser Weise selber, weil wir uns einfach die normalen noch Projekte, die wir immer abgeliefert haben, dadurch ein bisschen kaputt machen. Aber mein Anspruch war immer, tech-enabled anzubieten. Das heißt, alles, was ich automatisieren kann, automatisiere ich, um dann wieder Zeit freizuspielen, die ich für nach vorne denken, Zukunftsthemen und so weiter haben kann an der Stelle. Und das ist, glaube ich, so dieses so konsequent den Weg zu gehen, AI first, und da gibt es jetzt auch keinen Weg vorbei. Und wir nehmen euch aber alle mit. Das ist, glaube ich, da ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor.
Ich finde total spannend, was du sagst, dass ihr schon vor 4 Jahren, also wir nehmen das ja jetzt hier im April 26 auf, schon vor 4 Jahren auf KI first gesetzt hat, weil das war ja noch nicht, dann war es ja noch nicht in der Breite angekommen. Da war es immer das ewige Versprechen, dass KI uns alle mal betreffen wird. Hast du, wenn du jetzt 4 Jahre zurückblickst, hast du den Eindruck, dass das für euch ein Early oder ein First Mover Advantage gab oder habt ihr eventuell zu früh gestartet?
Also ich glaube, zu früh, wenn ich mir angucke, meine Mission ist, Firmen dabei zu unterstützen, zukunftsfit zu sein, können wir, glaube ich, nicht zu früh sein. Ne? Also so dieses on the forefront
of innovation.
Aber absolut. Wenn du mich jetzt über den monetären Case sozusagen fragst, das, was wir da alles gelernt haben und wie schnell sich jetzt auch so bestehende LLM-Systeme, worauf wir einfach aufsetzen können. Ne? Die Infrastruktur ist ja so gut geworden, wo ich jetzt quasi customized meine eigenen Systeme, mit meine eigenen Daten reinspielen kann und dann mein eigenes Interface quasi habe. Das gab es damals in der Breite überhaupt nicht und es war auch nicht zugänglich. Und es war auch nicht so schnell in der Adaptierbarkeit und in der Einfachheit sozusagen verfügbar, sodass wir damals viel selber gebaut haben, auch viel Schnittstellen dann selber gebaut haben. Das würde ich heute nicht so machen, ne? an der Stelle. Ja. Aber durch dieses Ausprobieren habe ich natürlich meine Leute befähigt. Ich habe so eine KI-Taskforce gegründet bei Bridgemaker intern, die sich wirklich nur damit beschäftigen. Heute sind die dabei, jeden Tag die neuesten Systeme auszuprobieren. Und dann auch zu gucken, in unseren Kundenprojekten, die teilweise ja auch über Monate laufen, müssen wir da eventuell ein System austauschen in so einem AI-Flow, Agenten-Flow, weil es einfach jetzt was Besseres gibt. Und insofern würde ich nicht sagen, aber es war natürlich schon sehr früh.
Ist ja auch eine blöde Frage, weil am Ende, also solange es dir nicht das Genick gebrochen hat oder du ungerechtfertigterweise zu früh frustriert worden wärst, ist es ja gut, schnell Learnings zu machen. Ich finde nur diesen jetzigen Zyklus halt so super. Also erstmal muss man ja sagen, ich glaube, es ist selten zu spät, noch einzusteigen. Gar nicht mehr einzusteigen.
Wir sind auch erst ganz am Anfang, aus meiner Sicht, der ganzen Entwicklung, die da noch kommen wird.
Ich habe neulich einen Chart gesehen, so ein ganz primitives Chart. Kennst du diese also im Grunde ist es eine Matrix mit, ich würde mal sagen, eine 20x80 Matrix. Mhm. So. Und da war einfach nur auf Punkten abgetragen, wie viele Menschen auf dieser Welt, wirklich Menschen, also nicht Entities, irgendwas, nur Menschen, schon KI-Systeme nutzen. Und dann gab es 3 Unterscheidungen zwischen nutzt, hat noch nie genutzt, hat einmal, also praktisch leichte Oberfläche, einmal benutzt, also ich glaube, damit sind so die AI-Antwort in Google gemeint, dann ist Subscriber eines KI-Plans, der $20 im Monat ausmacht, also das sind die Bonusse, und sind diejenigen, die praktisch eine KI-Subscription haben, die auch Coding-Based macht. So. Und von dieser Matrix war dann genau ein Punkt von den 8 Milliarden Menschen, der Coding-Based macht. Dann waren 4 Punkte für die Menschen, die eine $20-Subscription monatlich haben und noch ein paar Punkte.
Aber da kannst du dich ja selber auch fragen, einfach ganz individuell. Ja. Wie oft nutze ich es täglich?
Ja,
und welche Systeme?
Ja.
Und dann vielleicht noch zu unterscheiden, wann ist es work-related und wann ist es private sozusagen.
Und was ist Coding und was ist einfach, genau. Und aber ich wollte nur sagen, dieses primitive Chart hat aber für mich nochmal deutlich gemacht, boah, wir stehen wirklich ganz, ganz am Anfang. Weil irgendwie, es war einer aus vermutlich 500 Punkten, die oder 1600 Punkten, die die wirklich auf einer Coding-Base arbeiten. So. Also das sollte, war meine einfache Art zu symbolisieren, dass es noch nicht zu spät ist, noch einzusteigen. Wir waren aber bei euch. Also,
und ich glaube auch nur noch einen Punkt dazu.
Ja, gerne.
Das ist, diese Technologie wirklich als Asset und nicht als Liability zu betrachten. Das ist, glaube ich, dieses Umdenken.
Genau. Und Liability kann ja, hat ja zwei Perspektiven. Entweder du siehst es als, also du siehst eine Bedrohung oder du hast einen Login-Effekt. Mhm. So, das war ja so in der alten Software-Automatisierungswelt, dass du so eine große Fahrtabhängigkeit hast. Weißt du noch, diese Riesenprojekte, oh, wir müssen uns jetzt für ein Tool oder eine IT-Architektur entscheiden. Und wenn du dann einmal eine Richtung eingenommen hast, dann bist du da nicht mehr rausgekommen. Zumindest nicht mehr auf dem Karrierepfad. Und das ist ja jetzt nicht mehr so. Aber beschreib du mal, wie ist denn sozusagen, gibt es eine, was macht die Liability aus oder eben halt nicht aus bei KI?
Das aus meiner Sicht ist schon das Thema, dass ich gucken muss, wie hebelt es mich? Wie kann ich sozusagen mehr meiner menschlichen Fähigkeiten, ne? Kombinationsurteilsvermögen, Kreativität, Kombinatorik, wie kann ich die maximal aussteuern und maximal viel Zeit dafür haben? Das heißt, damals war bei uns auch vor 4 Jahren das Thema, so kam ich überhaupt darauf, weil wir uns ja bei Bridgemaker neue Geschäftsmodelle ausdenken, die dann validieren, verproben und dann in die Umsetzung bringen. Und am Anfang ist natürlich so, da geht es viel um Trendthemen, da geht es viel um Marktforschung und so. Also das heißt, große Datenmengen mit repetitierbaren Daten. Und das hat sich damals natürlich schon angeboten, wo man schnell Muster finden kann, sowas dann zu automatisieren. Und das heißt, für mich ist da ganz klar die Frage, damit es nicht zur Liability wird, wie kann ich mich damit ja eigentlich leveragen? Wie kann ich meine ganze Organisation leveragen? Und wie kann ich damit einen Wettbewerbsvorteil haben, weil ich einfach mehr Zeit frei habe, entweder für bestehende Kunden, für die Neukundenakquise oder auch für ja, die ganze Frage meines Geschäftsmodells, die wir ja vorhin schon mal aufgerufen haben.
Werbung. Du und dein Unternehmen sollen nicht nur gesehen werden, sondern was bedeuten? Ich habe die Lösung für dich. Mach einen Business-Podcast. TLDR Studios entwickelt Formate, die wirken. Also von Thought Leadership, Employer Branding, Lead Gen, alles drin. Du bringst die Vision und wir liefern Konzept, Produktion und zielgerichtete Distribution über alle Podcast- und Social-Media-Kanäle. Bist du bereit für dein Format? Deine Story wartet schon. Mehr Infos findest du unter tldrstudios.com oder schreib uns einfach direkt an podcast@tldrstudios.com. Wir freuen uns auf dich.
Ende der Werbung.
Du hast vorhin gesagt, dass du bei dir intern eine AI-Taskforce gegründet hast. Und klar, du bist die Spitze der Organisation, du hast es top-down vermutlich. Also so wie ich dich kenne, hast du es sehr entschlossen, aber auch argumentativ gut begründet in dein Unternehmen reingetragen. Was rätst du denn deinen Partnern und Kunden, wie sie diese AI-Adoption bestmöglich starten? Also organisatorisch, wie gerade auf den organisatorischen Punkt hinaus.
Genau, ich würde sagen sozusagen, die Absicht, die kann top-down sein. Und dann würde ich aber sagen, dass es nicht mein Verdienst war, sondern ich habe im Prinzip die richtigen Leute zusammengebracht. Also man braucht Expertenwissen. Und entweder man baut das selber intern auf oder man lädt sich beispielsweise ein oder man arbeitet mit Externen zusammen, die dann im Prinzip die Aspekte, die Impulse reingeben. Wie geht sowas eigentlich? Und da würde ich auch sagen, immer auf Kollaboration setzen. Also beispielsweise arbeiten wir mit Dr. Wolf zusammen, mit dem Alex Krümke, der da VP Marketing ist. Und der eigentlich gesagt hat, ich will meine komplette Marketing- und auch Kampagnensicht will ich mit AI erstellen lassen. Und mal gucken, wie weit ich da komme. Das heißt, wir sind dann hingegangen und sollten für die Brands übergreifend eigentlich so eine KI-Content-Maschine bauen, die einfach eine viel höhere Vielfalt hat, die bessere Content-Erstellung hat und einfach viel mehr in die Breite gehen kann und viel schneller ist. Den Aspekt hatten wir ja vorhin schon, ne, an der Stelle. Und Hintergrund war auch so ein bisschen, was Meta ja ausgerufen hat, dieses Creative Diversity, dass sie beispielsweise sagen, wenn ich jetzt eine Kampagne verproben will, bei Instagram, WhatsApp oder wo auch immer, brauche ich nicht mehr 3 Bilder, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel es sind, aber nicht mehr 3, die ich einreiche, sondern ich sag mal 100. Und wie kann ich dann eigentlich KI unterstützt so eine Kampagnenbreite und auch Vielfalt kreieren? Also statt 3 Bilder dann 50 zu generieren. Mhm. Natürlich mit KI-Unterstützung in dem Zusammenhang. Und dann auch in den Messages das ganz unterschiedlich ausspielen. Ne? Also wenn es jetzt um ein Shampoo geht, einmal zu sagen, oh, meine Haare sind gesund oder fühlen sich gut an. Wenn ich jetzt aber auf das Thema Confidence einzahlen will, ist es eher, ich fühle mich gut. Mhm. Also so da einfach viel mehr zu gucken, was funktioniert, worauf zahlt es gerade ein, wie muss ich mein Produkt denn jetzt eigentlich gerade positionieren in dem Zusammenhang.
Ja, finde ich super spannend. Also gerade dieses Multivariate ist ja etwas, was die algorithmische Ausspielung auf der Produktseite, unterschiedliche Kampagnenziele, als auch von der Zielgruppenseite ja eigentlich so ein, wenn wir es heute erfinden würden, wenn wir es praktisch vorhersehen. Mhm. Es gibt ja noch das ganz andere Extrem von Meta, das vermutlich nicht so richtig so intendiert wurde, aber Mark Zuckerbergs Aussage, dass man bald sowieso keine Agenturen oder diese ganzen Intermediäre nicht mehr braucht, weil das Schalten einer Kampagne so einfach sein wird, wie eine Kreditkarte durch ein Lesegerät zu ziehen. So. Aber von der Logik hat er ja recht. So alles, was ich, also die Frage, wem diese Aufgabe obliegt, dem Advertiser oder der Plattform, dass sowas, solche Strukturen zu denken, ist vermutlich, also heute ganz bestimmt was sehr, bist du in der Forefront, wenn du das machst. In asiatischen Märkten sieht man es ja schon, dass sie es schon 1.0 seitig so denken und ja. In 5 Jahren oder in 3 Jahren ist vermutlich selbstverständlich.
Und das ist so die Frage, habe ich den Mut, ein eigenes, ich sag mal, AI-Solution-System aufzubauen? Ne?
Ja.
Mir das selber sozusagen wirklich aufzubauen, dass ich es auch immer wieder multipliziert für meine Kampagnensteuerung beispielsweise oder Marketing-Aktivitätensteuerung einsetzen kann. Und das war schon der Anspruch auch, den wir dann gemeinsam mit dem Team von Dr. Wolf umgesetzt haben, zu sagen, wie kann ich eigentlich ja von Content-Generierung so eine ganze KI-Maschine dafür bauen, was mir da in einer viel höheren Frequenz im Prinzip Vorschläge liefert.
Ich finde es trotzdem, also ich kenne ja Dr. Wolf auch so ein bisschen, ich finde es kein Zufall, dass gerade so Unternehmen wie Dr. Wolf da Vorreiter sind. Mhm. Die sind ja jetzt nicht so groß wie die, also das ist eine Spitzenorganisation mit super Produkten, aber ich behaupte jetzt mal, die Beiersdorfs, L'Oreals dieser Welt sind rein Topline-mäßig bisschen größer. Und ich finde gerade diese Stärke, diese Innovationsstärke wirklich nicht nur zu propagieren, sondern wirklich auch umzusetzen und zu verproben, finde ich spektakulär gut für ein ja doch eher mittelständiges Unternehmen aus Bielefeld. Jetzt nichts gegen Bielefeld, aber die sind jetzt aus meiner Sicht so wirklich so ein typischer Hidden Champion. Mhm. Ist dieses Hidden Champion Prädikat eigentlich etwas, was du gerne hast, oder wird das eigentlich dieser Art von Unternehmen nicht gerecht? Ich gehe so ein bisschen, ne? Weil Go-to-Market so heißt auch, dass man sich zeigt und dass man wirklich rausgeht. Aber wie findest du die Titulierung?
Grundsätzlich finde ich es gut, weil sie einfach von Champions spricht. Ne? Mhm. Also wirklich Champions. Mhm. Und wenn ich mich als Unternehmen auf diesen Champion-Anspruch zurückbesinne und den Mut habe, den einfach weiterzutragen in die nächste Generation, Dekade und so weiter, und mir dann konsequent überlege, wie kann ich hier einen USP haben? Ne? Mhm. Also ich würde sagen, die Großen, die sind da auch gut, ne? Weil die einfach viel größere Datenmengen haben, auf die auch nochmal zugreifen können, wenn es um solche customized Themen an der Stelle geht. Aber wirklich zu sagen, so, wie kann ich langfristig denken, wie kann ich aber jetzt die kleinen Schritte gehen, um weiter meinen USP da an der Stelle auszubauen. Insofern, ich finde es toll, und Champions, ich meine, es sind über 80% in Deutschland, die einfach so eine Struktur haben, so eine Mittelstandsstruktur.
Mhm. Guter Punkt. Und das Hidden könnte man ja auch als Bescheidenheit interpretieren. Solange es noch ein gescheites, solange das nicht heißt, dass man sich versteckt. So. Ja. Wenn wir über Go-to-Market sprechen und die Organisation, dann haben wir ja oft die Dreifaltigkeit aus Marketing, Vertrieb, Klassiker, sei es Digitalisierung, also schon immer praktisch als Symbiose, aber auch Spannungsfeld. Und in der digitalisierten Welt ist auch der direkte Einfluss von Produkt, Produktakzeptanz, Produktqualität ja schon unmittelbar spürbar und auch messbar und bewertbar und damit dann auch weiter ermittelbar. Das heißt aber auch, dass die Organisationen das mit abbilden müssen. Also, dass man Marketing, Vertrieb und Produkt koordiniert, steuert oder weiterentwickelt. Wie spielt da KI eine Rolle?
Also aus meiner Sicht ist, glaube ich, dieses Thema erstmal da überhaupt die Silos aufzubrechen und zu sagen, wir haben beispielsweise ein gemeinsames Ziel und nicht Marketing ist irgendwie für die Lead-Generierung zuständig und dann der Vertrieb für die Conversion, sondern eigentlich unser gemeinsames KPI ist Umsatz in dem Zusammenhang. Ich glaube, das ist erstmal so der erste Schritt, der da wichtig ist. Der hat aber mit KI erstmal noch gar nichts zu tun. Und dann kommt da aus meiner Sicht schon dann der nächste Punkt rein, dieses Thema Beschleunigung. Wie kann ich schnell adaptiert lernen? Ne? Und das haben wir bei Dr. Wolf gemacht. In dem Zusammenhang haben wir jetzt aber auch für beispielsweise ein Portfoliounternehmen der Nordholding gemacht, die OneQ. Da haben wir einfach so eine Art Trendradar gebaut, was das Herzstück einfach ist in diesem ganzen System. Wie lerne ich? Wo kann ich? Wir gucken uns zum Beispiel Amazon Reviews an, um Kundenwünsche zu identifizieren, um frühzeitig eigentlich Trends zu erkennen und dann die Produkte und Services daraufhin anzupassen und das dann wieder in den Vertrieb reinzuspielen. Das heißt, wenn ich sage, im Marketingbereich baue ich dieses Trendradar und spiele das dann, adaptiere meine Produkte entsprechend, verprobe die dann schnell und gebe die dann in den Vertrieb rein, da spielt KI einfach einen wahnsinnigen, hat oder hat KI einen wahnsinnigen Hebel, weil wir einfach viel, viel schneller dann sind in dem Zusammenhang. Und so werden dann plötzlich Firmen von der reinen Produktcompany eigentlich zu einer Service-Company beziehungsweise zu so einem Data Warehouse, was natürlich dann mit Daten angereichert einen wahnsinnigen Wettbewerbsvorteil hat, weil ich so viel weiß.
Super spannend. Ich finde Trendradar, also das macht ihr mit, unterstelle ich jetzt mal, mit Outside-In-Daten. Also ihr lest dann, wenn ihr sagt, ihr lest Bewertungen aus etc. Also das sind Daten eigentlich, die man von außen sich erschließen kann.
Ja. Unterschiedliche Quellen, die wir da anzapfen, die wir dann da in Echtzeit quasi reinspielen und dann wieder, wie ich es vorhin schon mal beschrieben habe, in diese direkte Customer-Interaktion beispielsweise über den Chat gehen.
Ja, super spannend. Ich finde, es wird erstaunlich. Also es gibt Branchen, da ist das gang und gäbe. Also gerade so Amazon First Company, ne, die gucken sich Listings an, die können auch sofort auf Preispunkte reagieren. Das ist ja, glaube ich, die Outside-In-Information, die am schnellsten auch operationalisierbar ist. Aber genau das, was du sagst, wie eine Bewertung, ist ja etwas, was qualitativ ist, wo es ein semantisches Verständnis geben muss, was da geschrieben wurde. Das finde ich spektakulär als Datenquelle, um damit eine eigene Produktentwicklung voranzutreiben.
Ja, weil dieses Radar trifft es eigentlich ziemlich gut. Ne? Ich gucke halt, was passiert und wie schnell kann ich mich dann als Organisation adoptieren und wie konsequent bin ich, das dann wirklich in meine Produkte und Services, das Wissen, was ich da generiert habe, umzusetzen und anzuwenden.
Ja, aber ich finde es, ja, Radar finde ich gut, aber so wie ihr es macht oder so wie ich es verstehe, ist es ja auch gleichzeitig schon eine Interpretation der möglichen, also handlungsleitende Interpretation. Also wenn ich zum Beispiel die Schwächen eines Produktes, eines Wettbewerbers zum Beispiel aufgrund von Bewertungen rauskenne, dann könnte ich die ja umgekehrt auch für meine Claims, für meine Kommunikation nutzen, um praktisch in meinen Produktbeschreibungen besondere Features herauszustellen, die ich habe und mein Wettbewerb vielleicht nicht.
Aber genau so funktioniert es. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass Marketing, Vertrieb und auch Produkt als eine gesamte Strecke gedacht wird. Mit vielen Iterationsschleifen, auch zwischen den Abteilungen, wenn es überhaupt noch Abteilungen gibt in Zukunft, um das halt wirklich aus einem Guss und schnell zu interpretieren.
Ich kann mir vorstellen, dass so ein Trendradar-Thema auch ein guter Startpunkt ist, um mit Unternehmen ins Gespräch zu kommen, wie man solche, dieses Zusammenarbeiten aus Marketing, Vertrieb und Produkt auch wirklich schneller fostern kann.
Weil aus meiner Sicht werden wir in Zukunft, wird das der entscheidende Wettbewerbsvorteil sein. Also neben der Individualisierung und dieses Produkte noch customized anzubieten, also dieses Stichwort Hyperpersonalisierung, wird es sein, wie schnell kann ich Dinge in den Markt bringen? Wie schnell lerne ich und wie schnell kann ich Dinge in den Markt bringen?
Arbeitet ihr eigentlich überwiegend, habe ich am Anfang vergessen zu fragen, überwiegend für B2C-orientierte Companies oder B2B oder hält sich die Waage? Also im Resilience-Bereich ahne ich, dass es B2B ist, aber oder B2-Government.
Also wir verstehen, glaube ich, die Sprache wirklich vom B2B extrem gut, weil wir auch viel mit Industrial und Automotive Maschinenbau zusammenarbeiten und da auch gestartet sind. Aber wir haben auch viele Modelle und das ist aus meiner Sicht weitergedacht, neben der Verknüpfung Marketing, Vertrieb, Produkt, ist dieses B2B2C. Weiterzudenken. Mhm. Also wirklich in diesem Zyklus zu denken. Und eigentlich auch nochmal zu gucken, was habe ich denn für ein bestehendes ich nenne es Commercial Betriebssystem bei uns. Ne? Mhm. Das dockt eigentlich, das machen wir auch, und das dockt eigentlich an dem bestehenden ERP-System an. Da muss ich auch erstmal gar nicht viel ändern. Ne? Und ich würde auch heute nicht sagen, hört alle auf, euer ERP zu installieren oder so, weil man braucht eine Datenbasis, einen Data Lake, auf den man aufsetzen kann. Mhm. Und dann darauf aber beispielsweise entweder mit einem existierenden CRM in der Firma oder ein neues zu implementieren und das eigentlich dann zu nutzen, um daraus dann smarte KI-Agent-Flows dran zu docken. Einmal für die Lead-Generierung, die Lead-Qualifizierung überhaupt. Also ich glaube, die meisten, häufig scheitert es ja auch daran, was ist denn eigentlich ein guter Kunde und was nicht. Mhm. Also der klassische Vertrieb, der hingeht, ja, da bin ich schon immer hingefahren, aber lohnt sich der Weg überhaupt noch? Ne? Also einmal kann ich es nicht auch online machen und dann ist das überhaupt ein guter Kunde. Und dann aber auch zu gucken, wo kann ich neue Kunden identifizieren? Und dann eigentlich eine Automatisierung von Angebot zu erstellen, inklusive Content. Mhm. Und dann auch automatisiert zu gucken, okay, Upsell-Potenziale. Ne? Ich kann mir ja E-Mails vorschreiben lassen, ich kann die terminieren, ich kann irgendwo anders als Content Content Creator eigentlich aufstellen, als irgendwie Thought Leader. Und das alles in einem Guss sozusagen zu sehen, das ist eigentlich dieses Commercial Betriebssystem, was ich eigentlich jedem empfehlen würde, mal die ganzen Prozesse daraufhin auch zu sich anzuschauen, maximal viel zu automatisieren, weil es einfach auch teilweise bessere Qualität liefert und einfach, weil es eine höhere Reichweite hat. Und mir dann zu überlegen, okay, was kann ich denn jetzt noch zusätzlich eigentlich machen und wo kann ich einen Wettbewerbsvorteil kreieren? Mhm.
Ich finde das super spannend, weil gerade was du so beschrieben hast, dass also jedes ERP oder jedes CRM-System ja bis zu einem gewissen Punkt meistens ja eher so statische Daten irgendwie mit erfasst. Ne? Also das ist so der alte Stammdatensatz, der gepflegt werden muss. Und dann gibt es so Teilautomatisierung, da schiebt dann irgendwie das eine System das Update ins andere rein. Aber alles, was du vorhin auch zum Beispiel beim Thema Radar genannt hast, also alles, was draußen passiert, das praktisch noch als Signal mit einzufangen, aber auch das Weiterverarbeiten, Lead-Qualifizierung, ähnliches und Opportunities, neue Opportunities zu erkennen. Da gibt es ja oft eine organisatorische, eine prozessuale und aber auch eine Verantwortungsgrenze, über die viele dann nicht hinweggehen. Mhm.
Ja, und da auch, ich wollte gerade fast sagen, die CRM-Daten einzuspielen ist Kür, aber stimmt eigentlich gar nicht. Eigentlich ist es Pflicht, ne? Auch zu gucken, wie kann ich, und da gibt's ja verschiedene Anbieter auch, wie kann ich eigentlich meine CRM-Daten mit in diese ganze, ja, Customized-Produktanpassung in die Radarthemen und so mit einfließen lassen. Mhm. Weil da liegt das Gold, ne? Unsere ganzen Daten, die wir haben, die müssen wir nutzbar machen. Und da ist es zum einen, wie kann ich die strukturiert aufarbeiten? Wie kann ich dann aber auch den Mut haben, schnell diese ganzen Daten im Prinzip zu nutzen? Und was muss ich mir extern einkaufen an Daten? Was habe ich aber auch? Also wir machen auch viele Datenmonetarisierungsprojekte, weil ich einfach sage, ey, ihr habt so unfassbar viele Daten, die liegen da brach. Wie können wir mal drauf gucken? Und wie können wir eigentlich euren Datenschatz in Geld ummünzen?
Und das ist dann, also in meiner B2C geprägten Welt ist das einfachste, oder das einfach das populärste Datenmonetarisierungsmodell Retail Media. Was sind so Datenmonetarisierungsmodelle im B2C oder in deinen Kerngebieten?
Es ist schon noch die Frage, ne? Wo habe ich denn Daten? Wo kann ich die eventuell auch jemandem anders als Datensatz zur Verfügung stellen? Und im ganzen KI-Zeitalter brauchen wir ja alle Daten, um zu lernen.
Ne? Trainingsdaten, klar.
Genau. Dass wir da einfach sagen, wie kannst du einen Satz Bewegungsdaten am Flughafen beispielsweise? Ja. Ne? Ja. Wie können wir die zum Beispiel nutzen und dann teilweise auch wie in so einem Datenpool verkaufen, um einfach wieder anderen zur Verfügung zu stellen, damit die wiederum bessere Produkte und Services anbieten können?
Super spannend. Liebe Henrike, wir sind schon mit der Zeit rum. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Meine Abschlussfrage, wie machst du denn dein Unternehmen, wie machst du dein Unternehmen bekannt? Oder machst du das gar nicht bekannt? Oder seid ihr ein Hidden Champion, der hidden ist?
Das ist da triffst du mich gerade.
Das war eine nicht abgesprochene Frage.
Nee, überhaupt nicht. Das ist eher opportunistisch, dass es per Zufall ist. Und wir sind sehr gewachsen über Vertrauensbeziehungen und damit auch über Word of Mouth. Ne? Gerade in diesem Mittelstands- und Familienbereich ist das natürlich, oder auch über Private Equity, die natürlich über als Multiplikator, Multiplikator fungieren. Aber aus meiner Sicht geht es heute auch darum, einfach Wissen zur Verfügung zu stellen. Ne? Mhm. Wissen Open Source-mäßig zur Verfügung zu stellen. Ich habe immer dieses Thema gehabt. Ich will spannende Impulse setzen und Leute inspirieren, über Zukunftsthemen nachzudenken. Mhm. Und insofern ist es, glaube ich, auch immer wieder, ja, diese zentralen Fragen zu stellen. Ne? Wie viel Zeit verbringst du pro Woche, indem du die Zukunft deines Unternehmens voranbringst? Ne? Wie viel Zeit beschäftigst du dich mit Systemen? Und ich glaube, das einfach rauszubringen, aber ehrlicherweise ist es eher Zufall, als dass das einer großen Systematik folgt.
Ja, auf der anderen Seite ist euer Modell, wenn ich das richtig verstehe, ja auch nicht unendlich skalierbar, muss man ganz vorsichtig auszudrücken. Oder?
Ich würde es mir wünschen, dass es sozusagen da eine hohe Skalierbarkeit gibt. Dadurch, dass wir jetzt aber viel mehr mit Systemen arbeiten können, zum Beispiel unser KI-System Tautium, was diese ganze Ideengenerierung quasi übernimmt, dadurch habe ich immer Human in the Loop, kann aber dieses System anwenden und kann das auch kollaborativ mit unseren Kunden quasi oder auch denen per SaaS zur Verfügung stellen, dass sie das einfach bei sich etablieren. Und damit habe ich natürlich schon eine Skalierbarkeit und kann einfach pushen, mehr über Zukunft und Geschäftsmodelle und Themen nachzudenken.
Ja, super spannend. Klasse.
Danke. Henrike,
vielen Dank für deine Zeit.
Ja, ebenso. Hat Spaß gemacht.
Ja, mir hat es wirklich Spaß gemacht. Man sagt das ja so oft, ne? Hat Spaß gemacht. Aber ich fand das super spannend, tief, herausfordernd, aber mega relevant. Und ich würde mich freuen, wenn wir das mal fortsetzen können. Vielen Dank, liebe Henrike.
Ebenso. Danke dir.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.